Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute bei mir einen Musikexperten. Wir reden nämlich heute über Fleetwood Mac und ihren wohl größten Hit Sweet Little Lies. Schönen guten Morgen, Daniel von hallo. Lost Levels, dem Musik-Indie-Blog. Guten Morgen.
Hallo, hallo.
Bin ich doch richtig, oder? Du hast das Thema Telling Lies mitgebracht. Das ist richtig. Und es kann ja nur um diesen Song sich drehen. Es gibt, glaube ich, noch einen David Bowie-Song, so einen unbekannten von so einem alten Album, aber den kannst du, glaube ich, nicht meinen.
Ja, nee, wir ranken jetzt unsere liebsten, die 10
Fleetwood
besten
Mac-Songs.
Um ein bisschen die Themenvielfalt hier zu erweitern.
Ja.
Ja, aber fast, ne? Es geht, können wir vielleicht auch später noch drüber sprechen, ob es wirklich um Spiel geht heute oder um einen Film.
Ich habe mich die ganze Zeit herumgedrückt um dieses Wort, weil ich es ja nicht aussprechen kann. Ich sage ja immer Film. Wir reden auch heute über Telling Lies, das neue Sam Barlow-Spiel. Und der Name klingelt vielleicht schon bei der einen oder dem anderen bei euch. Der Autor und der Macher von dem wunderbaren Spiel Her Story, was seinerzeit vor 2-3 Jahren oder sowas ziemlich für Aufsehen gesorgt hat, weil es ein sehr ungewöhnliches Spiel war, aber gleichzeitig auch so ein bisschen diese FMV-Spiel, das Genre, so ein bisschen wiederbelebt hat. Es gab ja in den 90er Jahren so eine Welle, wo echte Schauspieler-Clips für interaktive Inhalte zum ersten Mal benutzt wurden. Und das wurde so ein bisschen aufgelegt, aber Sam Barlow hat eine ganz coole Idee gehabt. Er hat nämlich diese Clips alle reingeschmissen und hat dann eine UI erschaffen, bei der man in einer Datenbank nach diesen Clips suchen muss und sich so wie so ein Puzzlespiel diese Geschichte zusammenreimen muss. Also man muss selber Begriffe suchen, sieht dann einzelne Clips über diese Datenbank, die quasi Teil des Spielerlebnisses ist. Und Telling Lies ist der spirituelle Nachfolger oder die Erweiterung dieser Grundidee. Es ist ein komplett neues Universum, komplett neue Geschichte mit anderen Charakteren und macht auch ein paar Dinge anders. Aber wenn man Her Story gespielt hat, wird man sich da sofort auch wieder zurechtfinden.
Ja, auf jeden Fall. Es ist spielerisch in vielerlei Hinsicht wirklich eine sehr direkte Weiterentwicklung. So als hätte er jede Idee aus Her Story genommen und geguckt, wie kann er das noch ein bisschen weiter treiben. Ist 4 Jahre tatsächlich schon her, dass Her Story raus ist. 2015 ist ja fast schon wieder Retro.
Genau. Her Story, er arbeitet auch schon ganz schön lange dran. Ich glaube, ich war vor 2 Jahren auf einer Konferenz, wo er da auch schon drüber gesprochen hat und sehr ambitioniert. Also, wenn einem Her Story gefallen hat, das ist auf jeden Fall ein sehr viel größeres Projekt mit sehr viel mehr Videos, mit sehr viel mehr Production Value. Und die grundlegende Idee ist genauso. Wir sind auch wieder sitzend vor einer Datenbank, recherchieren in verschiedenen Videoclips. Die Geschichte ist diesmal, dass eine Person, eine weibliche Person, die wir so als Spiegelung auch wieder in unserem Monitor sehen, die sind wir und die versucht mitten in der Nacht auf so einem, wie heißt es, Castle-Betriebssystem, ein Open-Source-Betriebssystem, ja, genau, was so ein bisschen eine Windows- oder OS2-Oberfläche oder so hat, so ein ganz rudimentäres Betriebssystem. Da gibt es auch so ein kleines Textfile, wo dann eben gesagt wird, es startet und bootet von einem USB-Stick, untraceable, und durchsucht eine geheime Regierungsdatenbank. Und die Geschichte ist quasi, dass dort Videoclips von, Telefongesprächen, Video, FaceTime, Mitschnitten, alles, was halt irgendwie mit Gesprächen mit Video zu tun hat. Wie nennt man das denn? Videotelefonie, oder?
Ja, Videotelefonie, stimmt. Ich habe jetzt überlegt, Skypen oder, aber ja, Videotelefonie ist, glaube ich, das Richtige, ja. Es sind auch größtenteils dann nämlich genau solche Gespräche, die man dann, und das ist so ein bisschen der Clou, die man halt immer in zwei Videos aufgeteilt hat. Man hat immer jede Seite dieser Gespräche als einzelnes Video, das man auch separat in dieser Datenbank dann finden kann. Also wäre das so, als würde man erst nur deinen Teil des Podcasts hören und dann morgen veröffentlichst du meine Spur und dann muss man sich irgendwie zusammensetzen.
Oh Gott, Daniel, ich habe eine grandiose Idee. Ich habe ja neulich nicht so ganz so gute Erfahrungen gemacht mit meinem Clicker Heroes Podcast, aber eigentlich wäre es genial, wir sind ja beide Ex-Superlevel-Menschen, wenn wir deine Spur auf deinem Blog releasen und meine Spur nur auf unserem Blog.
Muss man beide zwei Podcast-Apps anmachen.
Genau, das wäre eigentlich... Also besser könnte man dieses Spiel nicht treffen. Aber genauso müsst ihr euch das vorstellen, Daniel auf dem einen Podcast, mich auf dem anderen Podcast. Und genauso ist das Spiel auch. Das heißt, man sieht dann, man gibt zum Beispiel Liebe ein und dann siehst du, wie jemand sagt, ich liebe dich, Schatz oder Honey. Du weißt aber nicht, wer gegenüber dieser Person auf der anderen Leitung sitzt und du hörst diese Person auch nicht. Das heißt, du musst dir dann anhand dieses Gespräches, dem einseitigen Gespräch zusammenreiben, reimen, zu wem oder zu, ja, wer der Ansprechpartner ist. Und dadurch entsteht wirklich ein noch tieferes Puzzlegefühl als bei Herstory. Weil bei Herstory war das ja so eine Verhörsituation, dass sie, glaube ich, es war ja auch nur diese eine Schauspielerin, in einem Polizeiverhörvideo sitzt, aber diese Datenbank irgendwie durcheinander gescrambled wurde, sodass man eben nicht mehr chronologisch dieses ganze Verhör hören kann. Und hier gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Situationen. Leute, die im Bett liegen und chatten mit ihrer Geliebten, mit Frau, Kind. Man sieht kurze Clips, wie sie durch die Stadt laufen. Man sieht Überwachungsvideos. Man sieht heimlich gefilmte Situationen im Auto. Also eine sehr, sehr, sehr weit ausgebreitetere Spielfläche, sage ich jetzt mal, als bei Herstory noch.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich so meinen Kopf so richtig drumherum rappen konnte, was da alles passiert, weil es eben wirklich wahnsinnig komplex ist. Es sind, ich weiß gar nicht am Ende, wie viele Charaktere, es sind bestimmt 5, 6 so Hauptcharaktere, die man im Verlauf des Spiels entdeckt und kommen auch mit der Zeit tatsächlich, entdeckt man immer noch mehr Nebencharaktere, die da irgendwie noch mit drin verwickelt sind in diese Geschichte, wo man ja auch, wie bei Herstory am Anfang, gar nicht genau weiß, was die Geschichte ist, und es kommt mir alles vor, wirklich, wie diese Grundidee von Herstory war ja, dass man nur ihre Antworten in diesem Polizeiverhör gesehen hat und nie die Fragen der Polizisten. Und das ist hier so ein bisschen, hier sind die Fragen halt auch wichtig, weil es halt alles diese längeren Gespräche sind. Teilweise ja auch wirklich sehr lange Clips, ich glaube 8 Minuten oder 9 Minuten waren so die längsten, die da drin sind. Und da muss man wirklich sehr, sehr aktiv mitdenken. Das ist so eine Phrase, dass man irgendwie einen Film guckt oder so, wo man bei der Geschichte sehr mitdenken muss, um den Faden nicht zu verlieren. Aber hier ist es wirklich, wirklich ganz extrem der Fall.
Und es kann auch tatsächlich sein, dass wenn jemand mal, also es gibt auch viele Streitgespräche oder sehr intime Gespräche, wo dann jemand wirklich dann 3, 4, 5 Minuten lang einen Dialog führt, ein Monolog führt und die andere Person nur da sitzt und nickt und ab und zu mal okay oder oder nope oder sowas sagt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied zu Herstory, dass man stellenweise sehr da sitzt und sehr viel Schweigen auch hat, um dann aber eben gleichzeitig diese Motivation zu haben, oh Gott, da redet jemand 4 Minuten lang, das ist bestimmt total wichtig. Ich muss jetzt sofort herausfinden, wer der Gegenüber ist. Und dann spult man in diesem Video hin und her. Das ist eine der Kernmechaniken, Du musst mit der Maustaste dann gedrückt halten und kannst dann nach links und rechts spulen, wie in so einem Videoschnitt-Tool, und versuchst dann bestimmte Keywords herauszufinden, die der andere gegenüber zum Beispiel sagt. Also beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel, er sagt, ja, dieses Buch, was ich dir empfohlen habe. Mhm. Ja, genau, und dann kannst du auf diesen Namen klicken, weil du dann weißt, ah, der andere hat gerade auch diesen Buchnamen gesagt, und dann klickst du diesen Buchnamen an oder tippst ihn in die Oberfläche ein, und dann kriegst du alle Videos aufgelistet, die auch diesen Begriff haben. Und dann findest du unter Umständen genau diese Gegenseite und kannst dann diese Gegenseite anhören, und oft macht es dann so Klick und ganz oft macht es aber auch nicht so Klick, weil du dann, weil du entweder nicht die richtige, das richtige Keyword findest oder nicht genau weißt, wer der Gegenüberliegende ist, du schließt die falschen Rückschlüsse. Und auch ein Problem ist ja tatsächlich, dass man mit so allgemeinen Begriffen, wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn du jetzt Hello, Fuck oder Love oder so ja. eingibst, dann findest du immer nur die ersten 5 Videos, was mechanisch eigentlich gar keinen Sinn macht, weil du hast ein modernes Betriebssystem, du hast eine Datenbank und der Bildschirm bietet eigentlich auch genug Platz, aber das Spiel limitiert dich darauf, eben nur die obersten 5, die ersten 5 Videos zu finden. Das ist eine reine Schikane, um das Puzzle ein bisschen schwerer zu machen. Es ist ungefähr so, genau. Als sehen alle Puzzleteile gleich aus oder haben die gleiche Farbe. Mhm. Mechanisch lässt sich das eigentlich nicht erklären.
Da ist sich ja auch, also Sam Barlow beim Schreiben, glaube ich, dessen sehr bewusst, und der spielt da ja gern auch mit, also auch da wir jetzt ohne was Konkretes zu sagen, aber wenn man eingeben würde, wer ist der Mörder, dann würden irgendwie die ersten 5 Clips wären totaler Smalltalk, wo irgendwie dieser Begriff vorkommt, ja, und dann muss man halt achten, wirklich im, oft auch im Smalltalk fallen dann wirklich die entscheidenden Wörter, wenn die sich zum Beispiel, wie du gesagt hast, beim Buch oder eine Band unterhalten, ja. Das sind dann oft so Sachen, wo man bestimmte Gespräche zuordnen kann und gar nicht die ganz großen Begriffe, ja. Mhm. Das ist auch hier wieder sehr, sehr.
Und manche Begriffe sind auch wirklich dann absichtlich, manche Videoclips sind absichtlich auch so gestreut, um dich zu blockieren. Also Beispiel, ich habe dann mal nach Waffe gesucht oder sowas. Und dann kam halt wie er, also die Hauptperson, der David, über den wir jetzt gleich mal ein bisschen reden müssen, der hat seiner Tochter ganz oft per Video Kinderbücher vorgelesen. Und da geht es halt ganz oft um Ritter, Prinzessinnen. Und diese Clips sind genauso gemacht. Da erzählt er wirklich 8 Minuten lang, liest er aus einem Buch vor. Und da kannst du natürlich als Autor, also als Sam Barlow, wunderbar genau auch solche Wörter reinstreuen, die vielleicht auch für die eigentliche Auflösung relevant sind, um die naheliegendsten Begriffe da reinzukriegen. Und das ist wirklich genial. Also das ist sehr, sehr, sehr gelungen. Da musste ich dann auch immer sehr schmunzeln, wenn ich dann so Füllervideos gefunden hatte. Gleichzeitig sind diese Füllervideos aber auch so gut, weil sie auch so diese Beziehung zwischen diesen Charakteren halt total festigen. Also auch diese Smalltalk-Videos, die lustigen, die Flirty-Videos, die alltäglichen Dinge, wenn ein Mann seine Frau vermisst und sie sich irgendwie anhimmeln und dann kommt das Kind rein, gerade als sie ein bisschen so den Erotik-Talk starten wollen, weil sie sich lange nicht mehr gesehen haben, kommt das Kind rein und hat Albträume. Das ist so toll, das ist so witzig geschrieben. Aber bevor wir jetzt darüber schwärmen, lass uns doch noch mal ein bisschen so über diese Hauptcharaktere reden, ohne zu viel zu verraten.
Also man muss ja jetzt sehr vorsichtig sein, dass wir nicht hier spoilern, weil das Spiel heißt schon Telling Lies. Also es geht sehr viel um so Lügen, falsche Identitäten, Scheinleben, was auch immer. Und diese ganzen Figuren sind halt alle verknüpft über Unwahrheiten, die man halt dann so Schicht für Schicht quasi schälen muss, bis man irgendwo an der Wahrheit am Ende ankommt. Aber im Mittelpunkt von allem steht eben dieser David, der, und ich glaube, da spoilern wir nicht zu viel, wenn wir sagen, dass der ein Undercover-Agent ist.
Vom FBI, genau.
Vom FBI, genau. Der, das wäre vielleicht schon wieder zu viel, wen er weshalb und warum unterwandert, aber er soll eine Gruppe unterwandern, und das ist so ein bisschen der Kern der Geschichte, die insgesamt über ein Jahr verläuft. Wenn man den Zeitraum aller Videos betrachtet. Genau, und da kommen halt so ein bisschen, seine Familie kommt mit rein, es kommen die Leute rein, die er in dieser Gruppe trifft, Unterhaltung mit seinen Vorgesetzten, und auch ein alte Fälle kommen quasi noch mit rein, auch wieder über Bande quasi, und da muss man, ja, was man versucht rauszufinden, ist ja tatsächlich, wie bei Her Story, wieder erstmal, worum es geht. Und das ist so die erste Hälfte des Spiels, hatte ich das Gefühl, der Story, rausfinden, was macht er, was war sein Ziel und dann herauszufinden, was ist dann passiert mit ihm und den ganzen anderen Menschen, deren Leben er irgendwie beeinflusst hat.
Also David steht auf jeden Fall im Mittelpunkt und deswegen heißt das Spiel eben auch Telling Lies, weil Lügen zu erzählen ist eben der zentrale Punkt in seinem Berufsleben. Also er muss halt als Undercover Agent andere Leute aktiv anlügen und natürlich hat er aber auch ein Privatleben, natürlich hat er auch persönliche Freundschaften, persönliche Beziehungen und findet natürlich auch, wenn du über Monate in einer Gruppe dich versuchst einzuschleusen, dort auch entsprechend Freundschaften und knüpfst ja so oder so auch Beziehungen. Und genau darum geht es eben. Und das finde ich ein ganz geiles Thema, dieses Telling Lies eben so dieses Grundproblem eigentlich darstellt, ja, von diesem menschlichen Zusammenleben, wenn man eben so einen komischen Job hat oder einen ungewöhnlichen Job. Und er ist auch in fast allen Videos zu sehen. Also das ist schon absolut eindeutig die Hauptperson. Sieht man ja auch auf dem Cover, aber es geht halt vor allem dann auch um drei zentrale Menschen, die in seinem Leben da die wichtigste Rolle spielen. Die eine ist eben Teil von der Gruppe, die andere ist seine Frau und dann gibt es noch eine dritte Person, die so als Webcam-Girl introduced wird. Den Namen können wir jetzt nicht sagen, weil das dann eben auch schon gleichzeitig wieder ein Suchbegriff ist, aber das wird man dann sehr schnell sehen. Aber so diese Verstrickungen zwischen diesen vier Hauptpersonen, würde ich sagen, das sind die vier Hauptpersonen. Und dann gibt es eben noch, wie du gesagt hast, ein paar Videos, aber es sind immer irgendwie, eine von diesen Personen ist immer irgendwie zentral das Thema in diesen Geschichten. Und diese NSA-Videos, die werden dann eben untersucht von einer anderen Person, die ja dann so gesehen auch noch eine wichtige Rolle spielt. Nämlich wir sind ja diejenige, die dann hier diese Videos recherchiert und versucht, das alles zusammenzudröseln. Und das Geile ist ja wirklich, dass das Spiel hat ja keinen Anfang und kein Ende so richtig, aber trotzdem funktioniert es, dass man eben sich, egal mit welchem Video man anfängt, also es ist ein Begriff Liebe oder Love, ist glaube ich schon so vorgegeben, um dir zu erklären, wie das Spiel funktioniert. Gib einen Begriff ein, klick auf ein Video und es geht los. Und ab dem Moment, also wirklich ab dem Intro-Video, erlebt ja jeder diese Geschichte in einer anderen chronologischen Reihenfolge. Ja, es kann ja sein, dass das eine Video, was ich als erstes gesucht habe, kann ja sein, dass du das vielleicht überhaupt gar nicht gesehen hast oder erst nach 3 Stunden. Und dadurch funktioniert ja die Geschichtenerzählung trotzdem bei jedem Durchlauf komplett anders. Und das finde ich so unfassbar faszinierend, dass es trotzdem funktioniert.
Das ist auf jeden Fall ein extrem abgefahrenes Experiment. Auch wir haben gestern oder vorgestern, als du es dann gespielt hattest, da hatte ich es schon durchgespielt, also in Anführungszeichen durchgespielt, so ein bisschen geschrieben währenddessen. Und da ist es mir wirklich erst klar geworden, wie krass das funktioniert. Weil du hast zum einen viel mehr Videos gesehen als ich und auch teilweise ganz, ganz andere und vor allem eine ganz andere Reihenfolge gehabt. Und trotzdem hatten wir aber beide vom Plot her so mehr oder weniger dasselbe Verständnis. So ein bisschen bei so Nebenstorylines, da wusstest du ein bisschen mehr, einfach weil du mehr Videos gesehen hattest. Aber die Story hat halt im Kern trotzdem funktioniert. Und also, dass sie funktioniert, dass wir quasi das durchgespielt hatten, ist so ein kleiner, ich glaube, es ist ein Unterschied zur Her Story. Es gibt so eine Art Ende, wo, wenn man eine bestimmte Anzahl oder die bestimmte Videos gesehen hat, dann wird so eine Art Endsequenz ausgelöst und man kriegt auch so eine kleine Telltale-mäßige Statistik, was ganz interessant ist. Wie viele Videos hat man angesehen und
das
so weiter.
Das ist ganz geil gemacht mit so einem FBI-Report am Ende quasi, wo dann drinsteht, welche Videos du gesehen hast. Und es gibt eben auch leicht unterschiedliche Enden. Die sind jetzt nicht so dramatisch, also die Geschichte ist schon fix, weil es ja Videos sind.
Genau.
Aber je nachdem, wie du welche Videos in welcher Gewichtung gesehen hast, gibt es halt am Ende so einen kleinen Abspann, der dann eher die Person in den Mittelpunkt stellt, mit der du dich am meisten beschäftigt hast. Das finde ich irgendwie ganz cool.
Ja. Das ist interessant, es macht aber nicht wirklich einen großen Unterschied zur Geschichte. Es gibt jetzt nicht alternative Enden. Das heißt, man kann das Spiel 2 Stunden spielen oder 4 Stunden oder vielleicht, wenn man ganz geschickt mit den Suchbegriffen ist, auch 1 Stunde und ganz unterschiedliche Verläufe haben und trotzdem diese Geschichte halt verstehen, was mit David passiert ist. So. Und vielleicht auch zu anderen Schlüssen kommen, weil einem irgendwelche Details irgendwo hier und da fehlen. Also das ist, da bin ich sehr gespannt, noch mit mehr Leuten auch zu sprechen jetzt irgendwie, die es gespielt haben. Weil, weil obwohl es ja eigentlich viel steifer ist als ein Videospiel, das irgendwie dynamisch generiert wird, während man das spielt, das jetzt irgendwie zum Beispiel so ein Roguelike-artiges Spiel oder ein Spiel mit prozeduraler Generierung, die haben ja eigentlich eine viel dynamischere Möglichkeiten, verschiedene Geschichten zu generieren. Und hier ist halt alles auf Video, das heißt, es ist halt fest. An den Dialogen ändert sich nichts. Aber dadurch, dass es wirklich so krass unterschiedlich ist, wie man durch diese Videos gehen kann, habe ich fast das Gefühl, dass es noch viel individueller ist als bei den meisten anderen erzählenden Spielen, wie man zum Ende eben kommt.
Ja, und das Geile finde ich halt, also ich habe ja immer gesagt, also ich finde ja, David Cage-Bashing ist, muss man immer ein bisschen differenzieren. Ich bin da auch voll mit dabei, weil ich seine Geschichten, Erzählungen einfach nicht gut finde. Und er hat sich ja so versteift, oder eben Quantic Dreams hat sich ja so versteift, so erlebe deine Geschichte und du kannst überall abspalten und dann irgendwie nochmal deine eigenen Entscheidungen hat Konsequenzen. Und Telling Lies ist ja eigentlich das komplette Gegenteil. Ja? Das sagt ja einfach, das ist die Geschichte, Punkt aus. Es gibt nur diese Geschichte, aber wie du sie erlebst, das ist dein Weg. Ja? In welcher Reihenfolge, welche Schlüsse du wann ziehst, wo du hinspringst und was du sehen möchtest. Und für mich funktioniert diese Art und Weise sehr, sehr, sehr viel besser als diese andere Art und Weise, wie Telltale oder eben David Cage das gemacht haben. So, ich bin ja nicht der Autor, ich will die Geschichte nicht schreiben, aber ich möchte gerne die Geschichte in meinem eigenen Tempo, in meiner eigenen Art und Weise erleben und kennenlernen. Und man kreidet ja diesen Spielen immer so ein bisschen an oder wirft ihnen gerne vor, sie hätten so wenig Spielmechanik. Aber ich hatte jetzt bei Telling Lies nie das Gefühl, dass ich zu wenig Interaktion habe, weil es halt meine Datenbankrecherche ist, ja. Mein Recherchieren, es ist ja eigentlich so ein bisschen so, der Investigativ-Journalismus-Simulator, oder?
Ja, das ist ja wie bei Her Story, auch ein bisschen wie das Framing, dass man halt wirklich ermittelt quasi in diesen, in diesen geleakten oder sonst wie Daten, an die man rangekommen ist und versucht halt da die für sich interessanten Teile rauszuziehen und halt eben auch zu bestimmen, was die interessanten Teile sind. Ich glaube, das ist halt auch das, warum diese beiden Cimbalo-Spiele jetzt so interessant sind, weil er war ja schon länger Autor für Videospiele. Ich glaube, er war vor allem dafür bekannt, dass er mal ein Silent Hill-Sequel geschrieben hat.
Großartig, das beste Silent Hill-Spiel. Silent Hill Shattered Memories ist so gut.
Ah, ja, genau. Ja. Aber wo du diesen Vergleich mit sowas wie Telltale oder David Cage bringst, die Spiele sind ja so ein bisschen daran interessiert, diese Frage den Spielenden zu stellen, was würdest du machen? Und Cimbalo hat so ein totales Meta-Interesse an Storytelling. Ja, ihn interessiert, wie sehr kann man halt so eine Geschichte aufbrechen? Weil was er eigentlich macht, ist, er schreibt ja am Stück ein lineares Drehbuch für diese Geschichten, diese ganzen Dialoge. Und dann schneidet er die auseinander, wirft die alle in eine Kiste und dann kippt er diese Kiste auf. Und es ist halt Puzzle, ist auch so eine ein bisschen abgenutzte Metapher, aber es ist wirklich ein Puzzle. So. Man hat diese Box mit den Teilen und man braucht halt nicht alle Teile, um auf einem Puzzle zu erkennen, was das Motiv ist.
Ja.
Da ist er, glaube ich, absolut fasziniert von, mit wie wenig von der Story du quasi gesehen haben musst, um sie zu verstehen.
Ja, und es ist halt schon nochmal was anderes als jetzt so ein Netflix-Experiment, wo man dann wirklich halt in bestimmten, wie hieß es, Cumberbatch. da ist es ja eher so, dass du in bestimmten Punkten dich auch nach links oder rechts entscheidest und dann kommt halt ein anderer Clip. Und für mich funktioniert Telling Lies da auch sehr viel besser, weil es halt auch dieses spielerische Element da noch hat. Aber es steht und fällt tatsächlich wirklich mit dem Schauspiel. Also wäre das jetzt ein CGI-Spiel, wäre es vielleicht trotzdem noch gut, aber es würde diese Authentizität, glaube ich, so ein bisschen verlieren. Also für mich steht das mit den unfassbar guten Schauspielern und Schauspielerinnen in diesem Spiel. Es ist so großartig. Die vier Hauptpersonen sind Logan Marshall Green, Alexandra Shipp, Carrie Bichet und Angela Sarafian. Und ich habe nochmal geguckt, weil die zwei davon kamen mir so ein bisschen bekannt vor. Dieser Logan, das ist dieser David, der die ganze Zeit habe ich so gefühlt, den habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Du hast ihn, glaube ich, mit Tom Dingsbums da verglichen,
Tom
oder?
Tom Hardy, ja.
Tom Hardy.
Sieht ein bisschen aus wie Tom Hardy.
So ein bisschen, ja. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, der hat bei 24 hat er mal mitgespielt.
Okay.
Und bei verschiedenen Serien auch. Und die Angela, ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Augen, dieses Camgirl, die Augen kenne ich, die sind irgendwie so markant. Die hat bei Westworld mitgespielt. Da war die Clementine Pennyfeather. Und die anderen zwei kannte ich nicht, aber auch die sind völlig überzeugend. Also jeder, wirklich jeder, jede Rolle in diesen Clips ist so gut geschauspielert und die sprechen ja quasi immer so direkt in die Kamera und dadurch habe ich, es hat sowas Voyeuristisches ganz oft.
Mega.
Es ist extrem, unfassbar voyeuristisch und dadurch aber auch so einnehmend, weil sie dich direkt anschauen. Du spürst, du siehst die Emotionen, wenn, wie gesagt, der Mann seine Frau vermisst und die jetzt irgendwie mitten in der Nacht da im Bett liegen und sich Sachen gestehen. Es gibt aber auch ganz, ganz zarte Momente, wie gesagt, wo sie dann so anfangen zu flirten und sie dann irgendwie Bock hat, auf ein bisschen so sexy zu sein und er dann irgendwie wirklich sein Shirt auch auszieht und dann kommt das Kind rein. Und dann gibt es aber auch wieder so Momente, wo man denkt, ja, das sind einfach nur zwei Menschen, die sich irgendwie unterhalten. Es gibt Emotionen, es gibt Trauer, es gibt Wut. Es ist irgendwie alles dabei und es wirkt nie so so overacted, was ja ganz nah dran ist. Also diese Grenze, das dann so zu overacten, wenn du allein vor der Kamera bist und diese Emotionen einfangen musst und das ist in keinem Clip ist mir das irgendwie unangenehm aufgefallen oder wo ich dachte, boah, das ist jetzt aber hart überdelivered, damit auch ja dieses Keyword irgendwie auftaucht. Also unfassbar gute Regiearbeit auch. Ja.
Die müssen ja auch extrem skriptfest sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Raum zur Improvisation war. Andererseits müssen sie halt auch aufpassen, dass sie nicht ein falsches Keyword einwerfen oder ein Keyword vergessen, weil sonst das ganze Spiel nicht mehr funktioniert. Und es hat trotzdem alles diesen extrem natürlichen Verlauf, den von so einem Handy oder Laptop irgendwie so ein Skype-Call. Also die liegen im Bett oder laufen durch die Wohnung, wie du vorhin schon gesagt hast. Das ist eine wirklich ganz, ganz natürliche Situation. Und was mir auch ganz extrem dabei aufgefallen ist, was einfach für einen Unterschied es macht, zum einen dieser direkte Augenkontakt, den man hat, weil in dem Moment, wo wir die Videos angucken, sind wir ja die andere Person. Also wir gucken ja auf den Bildschirm, wo auch die Schauspielenden jeweils hingucken. Aber es macht so einen krassen Unterschied, einfach Menschen in die Augen zu schauen im Vergleich zu einem noch so realistisch gerenderten Gesicht in einem Horizon oder Uncharted oder was weiß ich. Aber wenn man, also beim Spielen dieses Spiels ist mir aufgefallen, was für einen gigantischen Unterschied es doch nochmal macht, wenn da wirklich Menschen mit all diesen, blödes Wort, aber mit diesen echten Nuancen irgendwie sind. Und auch dieser Voyeurismus ist ja was, wo Barlow sehr bewusst mitspielt. Ich glaube, einer der ersten Clips, die man so als Stöckchen hingeworfen bekommt, wenn dieses Wort Liebe vorgegeben ist, damit man irgendwie einen Startpunkt hat, ist ja das erste Video mit diesem Camgirl, bevor die beiden irgendwie eine Beziehung auf die Art entwickeln, wie sie es im Verlauf der Story tun. Und das ist halt dann so ein Moment, wo sie mit der Kamera flirtet und so lasziv nah an die Kamera kommt und irgendwie mit ihren Lippen so spielt. Und das ist schon, er ist sich sehr, sehr bewusst, was er da für eine, in was für Situationen er da die Spielenden vor dem Bildschirm reinholt, der Sam Barlow. Und also es gibt ja nicht mal eine vierte Wand, die gebrochen werden muss und er geht da sehr, sehr offensiv mit.
Das Spiel bleibt immer angezogen, also auch das Camgirl, du
siehst nie. Ja, stimmt.
Aber wie gesagt, David zieht sich einmal aus.
Ja, das stimmt.
Also
David sieht man topless.
Es gibt Andeutungen auf Sex, Drogen, Gewalt, alles dabei, auch häusliche Gewalt und Mord und Totschlag ist alles mit dabei. Also es ist jetzt kein Spiel, was jugendfrei bleibt auf jeden Fall, aber dieser Voyeurismus, der ist eher im Kopf. Der passiert. Also niemand zieht sich nackt aus und auch dieses Camgirl, man sieht nicht alle Videos, die sie da wohl vielleicht irgendwie produziert hat in dieser Rolle, sondern es ist eigentlich immer nur so ein erotischer Chat.
Genau. Und das geht dann ja auch ein bisschen in den Hintergrund, wenn sich seine Davids Beziehung mit ihr so ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Beziehung jetzt im allgemeinen Begriff. Genau. Und das ist auch ein interessanter Punkt, weil es geht ja um ganz viel Action, es geht halt um Crime, Verschwörung, wie auch immer, Polizeiarbeit. Das alles sieht man ja bis auf am Anfang und am Ende, wo es so einen kleinen Vor- und Abspann gibt, wo tatsächlich die Kamera mal von diesem fiktiven Desktop sich löst und wirklich so ein bisschen Filmarbeit macht. Aber ansonsten ist ja alles auch immer nur so Secondhand. Man sieht nicht den Einsatz, den David hatte, sondern man sieht, wie er ihn seinem Vorgesetzten berichtet und sagt, was passiert ist. Und auch das, das zieht einen ganz anders rein, dass man meistens nachdem etwas passiert ist, so es hört.
Genau, und es gibt dann ganz wenige Clips, wo er dann mal auf einer Demo ist, wo man dann auch irgendwie mal so Shaky-Kamera hat und so weiter. Und die wirken dafür dann noch umso stärker, weil sie halt so ein krasser Bruch auch sind zu den Stunden Dialog, die man davor eben als Monolog immer wahrgenommen hat.
Das ist immer fast schon so ein ganz besonderer Moment, wenn so eine Szene kommt, die kein Dialog ist, sondern wenn man eine Szene hat, wo mehrere Leute in einem Raum sind. Ja. Das sind so kleine Highlights, obwohl es tatsächlich selten die entscheidenden Momente sind, was ja auch interessant ist.
Aber man denkt immer so, jetzt habe ich ein interessantes Puzzle, ich habe ein Randstück gefunden. So.
Ja, stimmt, das ist ein guter Vergleich, das sind die Eckstücke, ja. das ist auch so ein bisschen was, wo finde ich am ehesten aber auch auffällt, wo dann doch die Schwächen sind, die ich zumindest in der Geschichte sehe, weil so, ja, auch da wieder so ein abgenutzter Begriff, es ist so extrem immersiv, wenn man diese Dialoge hat, dass man fast schon vergisst, über die Geschichte nachzudenken, die offscreen stattfindet. Und jetzt mit so einer Woche Abstand versuche ich immer so ein bisschen über diese Sachen nachzudenken, wie zum Beispiel diese Demoszene. Es werden auch durchaus sehr aktuelle politische Sachen ja angeschnitten. Es gibt so Anspielungen auf verschiedene, ja, auf die ganzen Proteste, die in den USA in den letzten 2, 3, 4 Jahren auch passiert sind, seit das Spiel in Entwicklung war. Aber da fällt mir dann doch immer ein bisschen auf, dass das ja eher so Window-Dressing fast schon ist. Also es geht wirklich wenig um
um die eigentlichen Themen, die angeschnitten sind, geht's nicht in diesem Spiel. Ja, da hatten wir jetzt ja auch schon. Es ist in diesem Setting, also es ist ein politisch aufgeheiztes Land, also spielt ja auch in den USA. Es wird auch 2017, 2018 spielen diese Clips ja auch. Es werden diese Nazi-Aufmärsche thematisiert, die aber dann eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Da gebe ich dir absolut recht. Es geht um Umweltthemen, um Umweltzerstörung, Umweltaktivismus und so weiter und so fort. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt bei einem Sembalo-Spiel nach Her Story auch gar nicht so erwartet, dass es jetzt wirklich dann um diese Themen geht, sondern es ist ja von der Prämisse des Spiels ein Spiel über menschliche Zwischenbeziehungen oder also zwischenmenschliche Beziehungen, das meine ich natürlich. Und ja, das Spiel ist ja auch von Anfang an eindeutig, dass es hauptsächlich um Dialoge geht, wie David seine verschiedenen Leben, nenne ich es jetzt mal, da irgendwie unter einen Hut kriegt.
Genau.
Und deswegen hat mich das nie gestört, dass diese Themen nicht weiter groß bearbeitet wurden oder ich da auch nichts direkt sehe. Also das ist natürlich, Window-Dressing, finde ich, klingt so fast schon so ein bisschen negativ, als nutzt er diese Themen irgendwie, um was anderes zu erzählen. Ja. Aber ich finde nicht, dass er sich damit irgendwie so schmückt, weil ich meine, es ist ein FBI-Agent, der braucht halt irgendwie einen Einsatzort, es braucht einen Grund, warum er da hingeht. Aber das, was ihn dann wirklich auch beschäftigt, ist ja gar nicht mal mehr so sehr das Thema und deswegen auch mich als Spieler dann eben nicht mehr.
Das ist richtig, dass es im Spiel auch gar nicht darum geht und dass auch nicht die Erwartungshaltung ist, die geweckt wird. Ich würde trotzdem schon Barlow da ein bisschen vorhalten, dass er, weil er halt sehr konkret diese, wie heißt es, diese Charlottesville-Proteste oder diese Pipeline-Proteste anspricht, ohne es explizit zu benennen, aber es ist doch sehr eindeutig, denke ich, wenn man sich ein bisschen mit diesen Themen, wenn man das mitbekommen hat. Ich würde es ihm ein bisschen vorhalten, dass er es ja so ein bisschen ausnutzt, schon um so eine aktuelle Relevanz irgendwie so als Prise so einzustreuen. Ist jetzt kein Make or Break und auch wie du sagst, der Name schon sagt, sehr klar, worum es geht. Und das ist auch das, worum es eben geht, um diese, diese Doppelleben, die David führt. Dennoch, also ich hab im Vorfeld, als wir auch geschrieben haben, so ein bisschen einen Begriff benutzt, also ich habe es ein bisschen mit einer Soap verglichen, was du sehr negativ fandest als Begriff. Ich meinte es gar nicht so negativ, aber wenn man so ein bisschen rauszoomt und sich die ganze Geschichte so anguckt, dann finde ich, ist es halt schon sehr, eigentlich eine sehr, sehr überdramatisierte Geschichte mit Betrug und Lügen überall und Drama und Verbrechen. Und ich finde das tatsächlich ganz spannend auf so einer Metaebene, weil wenn diese Geschichte eben wirklich klassisch gefilmt wäre als ein Film, dann wäre das wahrscheinlich ein ziemlich kitschiger Crime-Thriller irgendwie, so sehr mittelmäßig wahrscheinlich alles total overacted und so. Und das finde ich das Spannende eigentlich auch, ähnliches gilt ja auch für Her Story, dadurch, dass er die Form so krass verändert und den Ablauf so krass verändert, nimmt er so eine bisschen palpige Story und macht er halt was ganz anderes draus. Ein bisschen vielleicht, wenn ich jetzt Pulp schon sage, ist ja ein bisschen so der Ansatz, den Pulp Fiction hatte. So, es war ja auch so eine so trashige Crime-Stories, aber ich mache irgendwie die Reihenfolgen anders und mache es irgendwie.
Aber ja, Tarantino ist ein ganz guter Vergleich. Also, weil bei Tarantino geht es halt hauptsächlich um die Dialoge, um die Charaktere und selten wirklich um die Geschichte. Was jetzt ja gerade bei Once Upon a Time in Hollywood prädestiniert dafür eigentlich ist, was ein Tarantino-Film, warum man ihn mag oder warum man ihn nicht mag, da ist ja fast gar keine Geschichte mehr wirklich dahinter. Soap ist deswegen ein ganz guter Vergleich eigentlich, weil es halt um die Menschen geht und die Beziehungen untereinander und die Rahmenhandlung bei jeder Soap ja eigentlich immer nur eine Kulisse ist. Und so würde ich das hier auch sehen, aber diesen Vorwurf, dass er damit quasi sich ein Thema aneignet, ohne es auszuschöpfen, würde ich jetzt hier nicht sagen, weil es halt wirklich tatsächlich um diese Soap primär um die Menschen geht. Und anders als jetzt zum Beispiel bei einem, da sind wir uns, glaube ich, einig, bei einem The Division, wo quasi auch wirklich damit geworben wird, dass das Weiße Haus brennt und abfackelt und sowas, ja. Das habe ich bei Telling Lies in den Trailern und in den Werbeclips dazu und in den Ankündigungen ging es immer um die Lügen, die David erzählt und wie er damit umgeht. Und nie so und nie wirklich, es wurde nicht gesagt, das Spiel unserer politischen Zeit oder sowas. Deswegen finde ich den Vorwurf da nicht gerechtfertigt. Ja.
Nein, den Gedanken hatte ich auch wirklich erst im Nachhinein. Es ist auch wirklich auf keinen Fall so wie bei David Cage auch. Das ist ein Beispiel, der sich wirklich
Transhumanismus draufschreibt, aber dann nicht delivered. Genau.
Ja. Ja. Aber es ist, finde ich jetzt eben doch mit Abstand sehr interessant, wie worauf Sam Barlow bei seinen Spielen Wert legt und woran er interessiert ist, und das wäre das, was wir vorhin schon hatten, ist eigentlich nicht an dem Plot interessiert. Er ist sehr viel mehr daran, auch nicht mal unbedingt, würde ich sagen, an den Charakteren, sondern sehr, sehr, sehr daran interessiert, wie halt
die Charaktere
miteinander interagieren. So, genau. Also was passiert so zwischen zwei Menschen, die sich unterhalten? Das ist vielleicht so ein bisschen das Thema des Spiels und deshalb ist halt diese Aufteilung auch so spannend, weil man wirklich beide Teile eines Gesprächs isoliert betrachtet. Du hast vorhin das Beispiel genommen, dass du ein Video findest, wo irgendwie Stille ist und man sich denkt, oh, die andere Person muss was total Interessantes erzählen. Ich hatte bei einer Szene, habe ich erst so einen Monolog gefunden, einen total entscheidenden und wichtigen, und war dann total interessiert, die andere Seite zu finden, damit ich die Reaktion der anderen Figur sehen kann. Einfach mir dann 1-2 Minuten nur die Gesichtsausdrücke an. Das ist wirklich der sehr, sehr große Reiz an diesem Experiment. Ja. Ich könnte jetzt direkt überleiten. Entschuldigung, ich nehme die Moderation.
Nee, ich glaube, wir wollen das Gleiche überleiten. Dadurch, dass das alles so gut ist, nimmt man auch die Schwächen in der Benutzerführung in Kauf. Wolltest du dahin überleiten?
Ja, genau. Ich wollte jetzt nämlich gerade den Gedanken ausführen, dass ich total gespannt bin auf das nächste Spiel, das der Barlow macht und wo er diese Experimente, die er da macht, noch hintreiben kann, aber um Himmels Willen muss er sich dann neue Gedanken machen, wie man diese Spiele bedient, weil Telling Lies kommt echt an seine Grenzen und das ist mitunter ein bisschen frustrierend, weil man als einzige Möglichkeit innerhalb dieser teilweise sehr langen Videoclips halt dieses Vor- und Zurückspulen hat, was extrem grobschlächtig funktioniert. Oh ja. Und das ist im Grunde auch alles, was man hat. Es gibt noch dieses neue Gimmick, dass man halt Untertitel, Wörter in Untertiteln anklicken kann und die dann direkt ein Suchbegriff sind.
Kurz an der Stelle der Einwurf, es ist komplett auf Englisch, aber deutsche Untertitel, deutsche Benutzerführung, alles da. Du hast also die Wörter auf Deutsch kannst du suchen und klicken und alles, aber du musst das auf Englisch hören. Aber du kannst alles mitlesen.
Genau, und die Suchmaske ist auch tatsächlich dann komplett übersetzt. Aber das ist ein bisschen zu wenig bei der Komplexität an Videos, die man hier hat. Ich habe mir so oft Sachen gewünscht, die ich irgendwie aus einem Netflix-Player habe, so einen 30-Sekunden- Vor- oder Zurückspul-Button, weil man ganz oft dann durch so ein langes Video scrollt und dann scrollst du erst langsam und dann scrollst du schneller, weil das irgendwie doch ein langer Abschnitt ist, den du überspringen willst, und dann scrollst du aber zu weit, weil auf einmal fangen die Untertitel an und du musst dann wieder zurückspulen.
Und warum habe ich nicht so einen Schieber, wo ich direkt an eine Stelle hinhüpfen kann? Weißt du, so ein Play- Punkt, Pünktchen, Bullet, wo ich einfach sehe, wie lang das Video noch ist.
So eine Videovorschau irgendwie an so einer Leiste. Wie, ist halt also, so, ich weiß nicht, das sind alles Sachen, die ja gelöst sind in Videosoftware, ob es jetzt Netflix ist oder YouTube oder wie auch immer. Das geht schon alles sehr viel eleganter. Und ich weiß nicht, ob es an dem Punkt noch, dass er einem das ein bisschen aufzwingen wollte, dass es unbequem ist. Aber ich glaube, es ist dann tatsächlich an vielen Stellen eher abträglich. Und was mich auch tatsächlich sehr gestört hat, ist, und auch da kann ich mir denken, was die Argumentation ist, es gibt fast keine Möglichkeit, Notizen sich im Spiel zu machen. Es gibt seine Suchhistory, kann man nachschauen, man kann ein paar Videos bookmarken und es gibt so einen Texteditor in diesem Fake-Betriebssystem, wo man sich Stichwörter aufschreiben kann und das war's. Und ich glaube, man ist dazu angehalten, sich halt Stift und Papier in Notizen zu machen, aber ich hätte einfach doch sehr gerne eine Möglichkeit, so eine, weiß nicht, eine Mindmap oder irgendwas.
Ja,
oder,
dass ich mir Videos irgendwie hinschieben kann, weißt du? Ja, genau. Dass ich mir die Videos, die ich gesehen habe, irgendwie chronologisch anordnen kann, dass ich nochmal nachvollziehen kann. Okay, also das sind die zwei Videos, das ist der Dialog und das ist der Dialog. Also Datenbanken und wie du schon gesagt hast, diese Tools existieren ja alle in echt. Und bei HerStory hat man das ja in Kauf genommen, weil das ja da auch irgendwie so ein bisschen das Gimmick war, dass man so ein bisschen wie so ein 80er-Jahre-PC irgendwie hatte, ja. Das sah alles altbacken aus, das war so eine alte DOS-Oberfläche und da hat es irgendwie thematisch auch gepasst, dass man so eine alte Benutzeroberfläche hat, die einfach nicht alles kann. Und dadurch, dass die Stories und die Dialoge hier aber so viel komplexer sind, die Videos sind sehr viel länger. Also insgesamt hat es, glaube ich, viermal so viel Video-Content wie HerStory. Locker. Sehr viel mehr Charaktere. Braucht man einfach auch mehr eine Mindmap oder solche Geschichten oder Tools oder es gibt so ein Tag-System, aber das kannst du auch nicht im Video machen. Also du kannst auch nicht an bestimmten Stellen im Video dir zum Beispiel einfach sagen, dieses Wort bitte merken, ich will das Wort gleich suchen, tag das schon mal, aber ich will gleich das Video erstmal noch zu Ende gucken. Ja, nein, geht auch nicht. Du kannst nur ein Video klicken und dann ist es wieder komplett weg. Du kannst in der Suchhistorie nicht einfach irgendwie vor- und zurückblättern, wie in einem Browser oder so, sondern du musst dann immer wieder das eintippen oder umständlich über das Menü gehen. Warum zeigt er mir nur 5 Videos? Das haben wir schon besprochen. Dieses Tag-System ist komplett überflüssig. Das ist einfach nur umständlich und krampfig. Der Notizblock, der springt immer weg. Der zeigt dir nicht die Stelle an, wo du schreiben kannst. Das ist
der war bei dir auch kaputt, der hat so einen Bug.
Und vor allem, es spielt ja 2018. Ja? Und dieses Betriebssystem sieht dann aus wie so ein Linux-Derivat und da hat man halt einfach so viel mehr Features.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er nochmal wirklich austestet, wie komplex er dieses Format treiben kann. Und das ist auf jeden Fall das, wo es interessanterweise, finde ich, wo es so ein bisschen, ich will nicht sagen zerbricht, aber es dehnt die Grenzen schon sehr, was man von der Bequemlichkeit im Kauf ist. In Kauf zu nehmen, so, um diese Geschichte zu erfahren. Und es gibt auch, glaube ich, keinen wirklichen Grund dafür, es nicht bequemer zu machen. Man hat eh die Timecodes in den Videos drin, also es ist nicht so, dass man sich das auch wieder händisch mit einer Stoppuhr raussuchen muss. Dann, es gibt einfach keinen Grund, dass das nicht bequemer ist. Und wenn er jetzt, wer weiß, ich glaube, es ist gar nichts angekündigt, kein nächstes Spiel ist ja auch gerade erst raus, aber ich hoffe, dass dieses Feedback hier in erreicht, weil ich wäre total gespannt zu sehen, wie er das jetzt noch komplexer machen könnte, ob er das noch komplexer machen könnte.
Weil es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Also trotz dieser Bedienmängel würde ich das Spiel trotzdem jedem empfehlen, der irgendwie auf so ein bisschen was übrig hat, halt für selbst rausfinden, Whodunit, bisschen Crime-Story und so weiter, weil es macht unfassbar viel Spaß, diese Videos zusammen zu puzzeln, herauszufinden, was jetzt David da wirklich angestellt hat, was er macht, mit wem er was beredet hat, warum er so redet, wie er tut, was da wirklich los ist, wann sein Bart, wann, wie lang ist, mit welcher Frau er was besprochen hat. Ich war komplett reingezogen in dieses Spiel. Ich habe es 4 Stunden am Stück gespielt, war immer noch total begeistert, habe dann kurz Pause gemacht, habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, mit dir gequatscht, dann nochmal rein, nochmal irgendwie dann das Ende gesehen und direkt nach dem Ende gleich wieder gestartet, um nochmal ein paar Videos zu finden, eine Nacht drüber geschlafen, immer noch drüber nachgedacht. Also das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe immer noch überlegt, an der Stelle fehlt mir noch irgendwie so eine kleine Info, vielleicht könnte ich nochmal nach diesem Begriff suchen, auch wenn ich dann schon wusste, was alles passiert ist und wer mit wem und wieso und weshalb, war trotzdem noch so, Ja, aber an der Stelle würde ich jetzt gerne noch sehen, da gab es doch bestimmt auch ein Video, wie er das und das gesagt hat oder wo sie so und so reagiert hat. Was könnte ich denn danach nochmal suchen? Und es macht die ganze Zeit so Klick. Es ist so ein bisschen wie so ein Baumkuchen, wo man so Schicht für Schicht abträgt und immer wieder dann neue Sachen auf einmal so rückschließt und dann auch merkt, das war ja vor dem Video. Ich dachte immer, das war danach und unfassbar begeistert von dieser Art und Weise, genau, wie diese Geschichte sich erzählt.
Ja. Und man lebt ja auch wirklich dann in dieser Spielzeit so ein bisschen mit diesen Charakteren mit, weil man eben nur die persönlichen und die intimen Momente hat. Und auch, weil man sich diesen Baumkuchen, ja, diese Schichten wirklich im Kopf zusammensetzen muss, ja. Und man ist einfach so aktiv drin, während man spielt. Ich würde es auch tatsächlich empfehlen, glaube ich, in einer Sitzung zu spielen. Ich habe es auch ähnlich gespielt mit einer Pause dazwischen. Also ich habe es zweimal gestartet im Endeffekt und dann jeweils 1-2 Stunden irgendwie gespielt. Ja. Und das ist auch ganz, also man sollte auf keinen Fall eine längere Pause machen, weil man dieses, wenn man nicht halt anfängt, dieses Verschwörungstheorie-Ding sich bei im Wohnzimmer an die Wand mit so roten Fäden und Fotos ausgedruckt. Wenn man das nicht macht, dann läuft man wirklich Gefahr, bei einer längeren Pause das einfach wieder aus dem Kopf zu nehmen, weil man wirklich extrem involviert ist, extrem, immersed, um dieses Videospielwort zu benutzen. Es ist wirklich spannend. Und ich weiß nicht mal, wenn wir so eine Skala aufmachen würden, das ist total ausgedachte natürlich, diese Skala, was ist ein Film und was ist ein Spiel? Ist Bandersnatch eher ein Film oder ein Spiel? Ich weiß fast gar nicht, wo ich da Telling Lies tatsächlich einordnen würde. Also da müsste ich wirklich lange drüber nachdenken, was es mehr ist, aber es ist auf jeden Fall extrem interessant. Auch wenn ich jetzt im Nachdenken die Story nicht total über alles liebe, das ist so ein Spiel, wo ich irgendwie, da gibt es so 1-2 im Jahr von, so Spiele, wo ich so viel drüber nachdenke, weil ich nicht nur über die Geschichte nachdenke oder weil das Gameplay cool war, sondern wo ich wirklich über jeden Aspekt nachdenke, weil es so was Interessantes und Ungewöhnliches Nachdenkenswertes wirklich gemacht hat.
Und das ist Annapurna Interactive, da wirklich, da haben die sich wirklich gefunden. Also die hauen ja ein so ein cooles Projekt nach dem anderen raus. Da hat er, glaube ich, eine gute Heimat gefunden, der gute Zembalo. Ist jetzt, wir reden die ganze Zeit über die PC-Version, weil für mich auch naheliegend, man tippt ja ein, es ist ja quasi ein Desktop-Thriller, wie er selber dieses Spiel nennt. Man kann es aber auch auf iOS und auf dem Tablet dann quasi spielen, auf Apple-Tablets, da geht es schon auch, aber weiß nicht, also für mich ist es irgendwie klar, dass es so, man sitzt am PC, man sieht ja Karen, die da sich spiegelt die ganze Zeit auch, was wirklich auch cool gemacht ist.
Man ist ja die Figur, ne?
Und sie spiegelt sich im Monitor und man sieht auch, das ist so witzig, dann im Hintergrund ist dann irgendwie so ein Typ, der dann ab und zu mal aufsteht und aufs Klo geht, weil es halt mitten in der Nacht ist. Das sind echt auch schöne, so, ist ja dann doch ein bisschen eine vierte Wand im Endeffekt dann, gell, die da so ein bisschen drin ist. Ja,
eine sehr, sehr durchsichtige vierte Wand. So.
Man sieht sie tatsächlich, genau.
Also ich habe gehört, wahrscheinlich ist das Scrollen ein bisschen angenehmer auf iOS, aber ich würde auch auf jeden Fall auf dem PCs empfehlen irgendwie, um halt wirklich in dieser Situation zu sein, so abends vorm Rechner sitzen und sich durch geheime NSA-Akten zu wühlen und ein Verbrechen oder ein mutmaßliches Verbrechen aufzuklären.
Oder was auch immer, wissen wir ja nicht.
Oder was auch immer, rauszufinden, was es aufzuklären gibt. So, das ist ja die richtige Herangehensweise. Ja, das ist schon, man ist einfach sehr, sehr, sehr,
sehr schön. Wunderbar, dann viel Spaß beim Zusammenklauben dieser zwei unterschiedlichen Tonspuren. Nein, machen wir natürlich nicht. Das war unser Podcast zu Telling Lies für PC auf Steam und GOG. Für iOS, was kostet es eigentlich? Weiß ich gar nicht.
15? Oh Gott, ja, wow, super vorbereitet. 16,79.
Ja, auf jeden Fall ein super Preis für dieses Art von Erlebnis, auch wenn es an einem, zwei Abenden durch ist. Eine dicke Empfehlung von uns beiden, mit ein paar Einschränkungen, haben wir ja gesagt. Dich findet man bei Lost Levels und natürlich auf Twitter und Co. Korrekt. Und bei uns auf dem Discord.
Immer wieder gerne.
Und natürlich hier auch im Podcast. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Telling Lies, Telling Sweetness.